Das war doch schön. Danke für euren Dienst auch, dass ihr uns musikalisch begleitet. Zumindest habt ihr nicht geschwiegen, ne? Wie der Titel. Was für ein komischer Titel, oder? Gott schweigt, ich nicht. Sonst erzähle ich doch immer, wie wichtig es wäre, mal stille zu werden vor Gott. Und heute erzähle ich euch, dass wenn Gott still ist, ihr nicht still sein sollt. Komisch, oder? Es klingt ja fast, nein, es klingt wie das Gegenteil, oder? Und ja, danke Klaus, sage jetzt nicht weiter, ein Gedanke, ne? Gesendet, gelesen, keine Antwort. Das Dilemma, wie wir im Alltag und im Glaubensleben mit dem Gefühl umgehen, von Gott ignoriert zu werden. Das Gefühl kann man schon mal haben. Das Gefühl kann man auch schon mal haben, wenn man im Internet unterwegs ist oder mit WhatsApp, ne? Das meinte ich jetzt mit zwei und ein Gedanke. Diese ollen Haken, diese ollen Likes auch, wenn man was postet und da kommt nichts. Hat das keiner mitgekriegt? Und ich erlebe das immer wieder, wie Leute darauf reagieren, wenn man nicht antwortet. Hey, ich habe dir doch geschrieben. Hast du das nicht gelesen? Ich habe was Wichtiges in der Familiengruppe zum Beispiel gepostet und keiner reagiert darauf. Das kann einen schon richtig anfechten, oder? Je nachdem, mit wem man das gerade macht, das Spiel, kann das richtig tief gehen. Es kann ja so das Kopfkino losgehen. Okay, der oder diejenige, es könnte was mit ihr sein, wäre ja eine Möglichkeit, ne? Oder sie oder er hat mich vielleicht nicht mehr lieb. Es steht irgendwas zwischen uns und in Wirklichkeit war nur das Handy nicht geladen oder verlegt oder irgendwas anderes. Ne? Kennt ihr das, dieses Kopfkino, wenn man keine Antwort bekommt oder auf dem Anrufbeantworter gesprochen hat, uns passiert nichts? Boah, mir tut das immer wieder leid, wenn mir das auch passiert, dass ich im Alltag dann nicht antworte oder nicht anrufe, nachdem man mir auf dem Anrufbeantworter gesprochen hat. Ich gelobe Besserung, aber manchmal passiert das und manchmal sind Leute nicht so genau wie vielleicht der eine oder andere. Wenn da eine Nachricht kommt, dann wird auch sofort geantwortet. Und ich sage zwar, ich antworte immer sofort und dann ist es doch weg. Und jetzt mal übertragen auf Gott, wenn Gott nicht antwortet. Gerade bei Menschen, die neu im Glauben sind, mache ich oft die Erfahrung, dass sie so stark den Gedanken haben, also wenn ich mit Gott irgendwie ihm was sage, dann greift er doch hoffentlich sofort ein. Aber ich kenne auch Leute, die lange schon im Glauben sind und die, weil Gott irgendwie schweigt zu dem, was sie vorhin bringen, fast schon eine Glaubenskrise bekommen. Gott schweigt manchmal. Und das nicht aus Paddeligkeit, wie bei mir, wenn ich schweige und nicht antworte. Und auch, glaube ich, nicht aus Fiesheit, dass er uns irgendwie ganz fies einen verpassen will. Sondern manchmal, ich weiß es nicht, manchmal vielleicht aus ganz wichtigen Erwägungen. Wir werden das gleich noch hören, warum das vielleicht wichtig sein kann, auch das Schweigen Gottes wahrzunehmen und auszuhalten. Und sich alleingelassen vielleicht zu fühlen. Ja, ich habe das oft in meinem Glaubensleben erlebt. Und am schlimmsten war die Situation, als ich 1996 angefangen habe, Theologie zu studieren und das erste Studienjahr total schwer war. Nur Schwierigkeiten bis ins zweite Studienjahr. Und ich habe irgendwie nicht gespürt und nicht gehört, was Gott damit bezwecken will, dass er, nachdem ich so begeistert gesagt hatte, ich fange an, Theologie zu studieren, Mitte 30 und will dir ganz dienen, Gott, und dann sagt er nichts mehr. Und ich habe Schmerzen, ich habe Schwierigkeiten. Manchmal konnte ich nur beten, Herr, hilf oder hilf mir da raus. Ich fühlte mich ganz schön alleingelassen. Gerade an einem Punkt, wo ich doch eigentlich mit ihm ganze Sache machte, mein ganzes Leben neu orientierte und ihm dienen wollte. Und dann schweigt er. Ich hatte ganz schön Frust. Ich hatte richtige Zweifel. Soll das heißen, dass ich auf dem falschen Weg bin? Dass Gott diesen neuen Weg gar nicht bestätigt? Und dann Zweifel und Frust rauslassen, darüber sprechen, dass man enttäuscht ist, darf man klagen in solchen Situationen? Darum geht es heute. Und ich möchte einfach das Bild nochmal einblenden, dieser Mann, der da auf den Bergen sitzt und dunkel ist alles, am Ende noch ein bisschen Lichtschein und irgendwie ruft er und schreit, Gott, wo bist du? Was soll das Ganze? Antworte bitte. Eins müssen wir am Anfang verstehen, bevor wir uns gleich Psalm 13 nochmal angucken, wo wir wirklich was lernen können darüber. Es ist kein Makel deines Glaubens, wenn du zweifelst oder Frust hast. Wir müssen lernen, dazu zu stehen, was in uns ist, auch Gott gegenüber. Der weiß doch eh, was in unserem Herzen los ist. Ich habe mich immer gefragt, warum habe ich Gott nicht das gesagt, was in meinem Herzen los ist, wenn er mir doch in der Bibel vorgestellt wird als ein Gott, der unsere Herzen kennt. Der weiß, was mich plagt, was in mir nagt. Aber es ist ein zutiefst biblischer Gedanke, auf das Schweigen Gottes zu antworten mit unserem Klagen, mit unserem Nichtverstehen, mit dem, was wir einfach nicht begreifen können, warum dieser Gott gerade schweigt und wir so alleine uns fühlen. Und diese Enttäuschung, die wir auch im Glauben erleben, zu äußern und nicht zu verschweigen, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe immer wieder erlebt, wie Menschen in solchen Situationen, wo sie meinten, Gott schweigt und sagt nichts zu dem, was mich gerade plagt und bewegt, wie sie in so eine, wie soll ich sagen, so eine geistliche Lähmung geraten sind. Wenn Gott schweigt, da hat er vielleicht was gegen mich. Warum schweigt dieser Gott? Und es ist fast wie so eine Einfallstür, wie damals bei Adam und Eva mit dem Schlangerich, der den Zweifel säte in das Herz von Adam und Eva. Könnte dieser Gott es vielleicht nicht gut meinen mit mir? Könnte dieser Gott sich von mir zurückziehen? Könnte es vielleicht sein, weil ich an bestimmten Stellen immer noch kämpfe und plötzlich die Vergebung für die Sünde, mit der ich immer noch kämpfe, plötzlich nicht mehr gilt? Diese Angst haben Menschen manchmal, gerade wenn sie auch in Dingen drin hängen, mit Sünde sich beschäftigen müssen und sie nicht loswerden, sie vielleicht sogar mutig und fröhlich weiter tun. Und könnte das sein, dass Gott sich dann zurückzieht, mir seinen Segen nimmt und seine Vergebung? Das Einzige, was wichtig ist, in solchen Situationen zu reden mit Gott. Es ist entscheidend, dass wir nicht aufhören zu reden. Und es ist sogar noch eins mehr, was wir im Psalm 13 lernen können. Ich lese ihn mal nach der Basisbibel. Ein Lied von David. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tod geweiht. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Gegner würden jubeln über meinen Untergang. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Habt ihr das Klagen gehört? Dieser Text enthält drei Abschnitte. Am Anfang die Klage. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich von mir verborgen? Ehrlich sagt David, was er fühlt. Seine ganze Verzweiflung. Wo ist dieser Gott, der mich doch berufen hat, König seines Volkes zu sein? Und jetzt lässt er mich im Stich in all der Not? Und wir können von David und an vielen anderen Stellen in dem Psalm lernen, unser Leid ehrlich und ungeschminkt Gott zu sagen. Ehrlich und ungeschminkt. Ich sage schon mal, die Psalmen lehren uns, uns auszukotzen vor Gott. Denn nichts anderes ist das manchmal. So richtig rauszulassen, wie enttäuscht man von Gott ist. Richtig enttäuscht, ungeschminkt. Und dann kommt der mittlere Abschnitt, das Flehen. Herr, mein Gott, antworte mir, lass meine Augen wieder in deinem Glanz leuchten. Ich habe hier etwas anders übersetzt als in der Basisbibel. Vom Klagen kommt der Beter zum mutigen Einfordern von dem, was Gott doch eigentlich versprochen hat. Hallo, mein Gott, du hast doch gesagt, was ist jetzt mit mir? Gilt dein Zuspruch nicht, als würde Gott erinnern daran, was er doch zugesprochen hat? Und dann kommt der wichtigste Umbruch in diesem Psalm. Faszinierend. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Ich nenne es das Trotzdem des Glaubens. Hat sich was mittlerweile geändert? Hat David irgendwo davon erzählt, dass Gott sich jetzt wieder zugewandt hat? Hat sich irgendwas an seiner Situation mittlerweile geändert? Nein. Und trotzdem geht David dazu über, Gott zu loben und ihn zu preisen. Und er verkündet, dass dieser Gott ein Gott ist, der treu ist und zu seinem Wort steht. Gucken wir uns das noch mal ein bisschen im Einzelnen an. Der erste Gedanke, du darfst ehrlich werden. Gewöhn dir an, mit Gott ehrlich zu sprechen. Warum ein ehrlicher Notruf besser ist als ein künstliches, frommes Schweigen. Ich habe mich immer gefreut, wenn meine Kinder mir ehrlich gesagt haben, wo sie der Schuh gedrückt hat. Ich habe mich gefreut, wenn sie mir das gezeigt haben, vielleicht sogar vors Schienbein getreten haben, wie unser Jüngster mal, als er so richtig frustig auf mich war. Ich werde es nie vergessen. Vor der Treppe im Pastorenhaus, unten steht der kleine Knirps vor mir und BOM! Oh, das tat weh, Schienbein. Und ich merkte, wie meine Hand, am liebsten hätte ich zurückgegeben. Aber es war für mich ein exemplarisches Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass jemand sagt, was in ihm ist. Er war wütend auf den Papa. Er verstand mich nicht. Ich hatte ihm nicht richtig zugehört. Und ich habe ihm keine gescheuert, sondern bin auf die Knie gegangen, auf Augenhöhe, um zu verstehen, was in diesem kleinen Bengel los war. Das werde ich nie vergessen, weil es für mich ein Bild dafür ist, wie wir. Der war so klein und ich schon damals so groß, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ich laufe mich langsam ab. Aber der hatte den Mut, diesem großen Papa vors Schienbein zu treten. Hast du den Mut, deinem himmlischen Vater so richtig zu sagen, wenn du richtig enttäuscht bist, was in deinem Herzen los ist? Ich glaube, dass Gott sich freut, wenn wir aus unserem Herzen keine Mördergrube machen, wenn wir nicht mit anderen über ihn reden und lästern oder schimpfen, sondern wenn wir mit ihm reden, was in uns lebendig ist, was wir gerade nicht verstehen und nicht dieses fromme Schweigen. Es ist ein Schrei, den David uns hier lehrt. Ad Anna, gleich viermal ruft David dieses hebräische Wort. Wie lange noch, Gott? Wie lange noch? Wie lange noch? Ich habe damals gerufen, Herr, hilf. Wie lange noch geht das so? Du hast eine Adresse für deinen Notruf. Reiß dich nicht zusammen. Sag ihm, was du auf dem Herzen hast. Sprich über deine Zweifel. David macht es dir vor. Verzweiflung braucht ein Ventil. Verzweiflung muss ausgesprochen werden. Und ich glaube, dass Gott sich genau das wünscht, dass wir über unsere Verzweiflung, unsere Enttäuschung sprechen und nicht in die Situation kommen, dass wir an anderer Stelle klagen. David bricht nicht mit Gott, er ringt mit ihm. Wie Jakob einst mit ihm gerungen hat. Gott hält das aus, dass wir mit ihm ringen, dass wir ihm sagen, was wir nicht verstehen, unsere Enttäuschung äußern. Viermal, wie lange noch? Es platzt förmlich aus ihm heraus. David als schönes Beispiel dafür, nicht ein wohltemperiertes Gebet zu sprechen, sondern seine Verzweiflung zu sagen. Darf man das? Offensichtlich ja. Aber offensichtlich trauen wir uns das oft nicht, weil unsere Prägung eine andere ist. So mit Gott zu sprechen. Der entscheidende Punkt ist, es ihm zu sagen. Ein Schrei ist kein leises, frommes Gebet. Ein Schrei ist der Ausdruck tiefster Not. sonst werde ich sterben, sagt David. Hilf mir. Du darfst fordern. Im mittleren Block sagt David Gott, was er doch eigentlich versprochen hat. Hey, du hast doch versprochen, an meiner Seite zu sein. Du hast versprochen, als ich gesegnet wurde für diesen Dienst des Königs. Du hast doch versprochen, dass du auf mich achtest, mich nicht aus dem Blick verlierst und jetzt spüre ich nichts mehr davon. Jesus, du hast doch gesagt, alle Tage bist du bei uns bis an der Weltende. So viel Zuspruch in der Bibel, wunderschön, streicht in der Bibel alle Stellen an, wo Gott euch etwas zusagt. Nehmt eure Lieblingsfarbe, grün oder was auch immer, Zusagen Gottes, voll ist die Bibel davon und dann plötzlich ist davon nicht mehr viel übrig. Und man vergisst es nicht. Man fragt sich, ob man es vielleicht verdient hat, dass Gott jetzt nicht segnet. Wie klingt das für dich, Gott vorzuhalten, was er dir eigentlich zugesprochen hat? Also mit dem irdischen Vertragspartner macht man das, oder? Wenn man einen Vertrag abschließt, dann steht da drin, was der andere leisten soll, dafür, dass ich ihm was bezahle. Und wenn er das nicht leistet, darf ich das einfordern. Darf man das Gott gegenüber auch? Das ist doch keine Geschäftsbeziehung, oder? Wie dreist. Darf ich so mit Gott sprechen? Ihn herausfordern? Ihn beim Wort nehmen? Das hast du gesagt. Also Gott, wo ist jetzt dein Zuspruch? Wo ist die Genesung, die du versprochen hast? Wo ist die Freude, die sich in meinem Herzen gerade nicht mehr findet? Stattdessen viel Not und Verzweiflung. Merkt ihr, wie ich leise werde? Wie man leise wird, wenn man über deine Verzweiflung spricht? David wird laut. David wird laut. Er schreit seine Verzweiflung raus. Und er ist, finde ich, ein gutes Vorbild. Alles mit einem Ziel. Da wird plötzlich an einer Stelle von den glänzenden Augen gesprochen. Lass meine Augen wieder leuchten. Kennt ihr glänzende Augen, leuchtende Augen? David fordert von Gott, blick mich wieder an. Blick mich an, schau zu mir. Und ich denke gerade an Mose, wie er auf dem Berg Gott begegnete. Und wie dieser Mann glänzte, als er zum Volk zurückkam. Wie die Begegnung mit Gott ein Glänzen in die Augen brachte. Ich habe mal einen Mann beerdigt, der gar nicht in unserer Gemeinde dort war. Und als die Familie kam und sagte, der ist gestorben und würden sie den beerdigen. Waren eigentlich in der evangelischen Kirche sehr engagiert. Und auf die Frage, Entschuldigung, warum ich? Da sagten sie, wir haben gemerkt, wie seine Augen sich veränderten, seitdem er mit ihnen über den Glauben sprach. Wie die Hoffnung in ihm sich in den Augen widerspiegelte. Es gibt für mich nichts Schöneres, wie das zu erleben, wenn Menschen, die Christus begegnen, wenn Menschen, die erleben, wie lieb dieser himmlische Vater sie hat, die Gott begegnen durch Christus, die wieder Hoffnung schöpfen, obwohl die Situation sich vielleicht nicht verändert, dieser Mann, er hat keine Veränderung erlebt. Er ist süchtig geblieben bis zum letzten Atemzug. Seine Sucht hat ihm das Leben gekostet, aber seine Familie hat gemerkt, seitdem er zu diesem Pastor Kühne ging, da haben seine Augen sich verändert. Es gibt nichts Schöneres, wie zu sehen, wie die frohe Botschaft, wie das Evangelium Augen verändert. Und das genau fordert David ein. Er fordert ein, lass meine Augen wieder leuchten, denn das steht für Hoffnung. Das steht für Leben. Nicht die Dunkelheit soll siegen, nicht die Verzweiflung in den Augen. Die Hoffnung soll siegen, sagt er. Lass meine Augen in deinem Glanz leuchten. Habe ich diesen Vers ein bisschen anders übersetzt wie die Basisbibel. Ich finde das ein tolles Bild. Und was muss dafür geschehen? Begegnung mit Gott. Und das Verrückte ist, Gerade im Klagen, gerade im Einfordern von dem, was Gott uns versprochen hat, begegnen wir diesem Gott wieder, weil wir ändern unseren Blick. Wir ändern unseren Blick weg von dem Problem und den ganzen Problemen, die uns Not machen, und wir gucken zu dem, der alleine helfen kann, auch wenn wir in unserer Not ihn gerade meinten, nicht zu spüren. Das ist ja immer wieder faszinierend, wie man später oft rauskriegt, dass Gott immer noch da war. Wir haben es noch nicht kapiert, wir haben es noch nicht gesehen. Wir haben vielleicht das riesige Eingreifen erwartet und er hat am Kleinen, im Kleinen schon gearbeitet, hat uns schon viel mehr seine Gegenwart und seines Segens geschenkt, wie wir das jemals gedacht haben. Wir sind oft auf das Schlimme fixiert, auf die Not. In der Seelsorge geht es oft darum, diese Not, das Schlimme, das, was das Problem ist, anzuschauen, aber dann miteinander vor Gott zu treten und den Blick zu weiten. Und was sehen wir, wenn wir den Blick weiten? Nicht mehr nur das Problem, sondern wir sehen den, der uns versprochen hat, dass er auf uns sieht. Wenn er uns segnet, ist er bei uns, er lässt uns nie aus dem Blick. Seine Liebe und Güte ist so treu, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und dann kommt der letzte Abschnitt, Schritt 3, das Trotzdem des Glaubens. Warum kann dieser David Gott loben, bevor sich die Umstände ändern? Das kann ich doch eigentlich erst, wenn sich was ändert, oder? Wieso fängt er an, Gott zu loben, bevor sich die Umstände ändern? Ich nenne es das Paradoxon des Vertrauens. Ich aber, das ist der Umbruch. Aus dem Klagen und sich an Gott wenden, ihm alles vorwerfen, ihn einfordern, was er uns doch versprochen hat, kommt plötzlich dieses Ich aber. Halt, was mache ich da eigentlich? David leitet mit diesem Ich aber eine radikale Wendung ein. Und das ist faszinierend in diesem kurzen Psalm 13, ganz, ganz wichtig. Es hat sich nichts geändert, spürt man. Aber es ist ein bewusster Blickwechsel. Weg von der Fixierung auf die Sorgen, auf das Problem, hin zu dem, der Rettung schenken kann. Wer das schafft, der hat gewonnen. Allein das ist schon das, was Gott uns an Segen und Zuwendung schenken will. Und dann spricht David hier von dem hebräischen Wort Chesed, Gottes bedingungslose Liebe und Treue. Er entdeckt sie wieder. Er erinnert sich an Gottes rettendes Handeln, er erinnert sich an das, was er doch mit Gott schon erlebt hat. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Ich überlege, ob ich und wie ich das formuliere. Glaube ist kein schönes Gefühl. Ja, es ist toll, wenn man schön, also die Taufe, wenn wir Anfang August eine Taufe haben. Das ist ein schönes Gefühl. Das ist richtig toll. Lobpreis, Gott zu loben und es geht so richtig zu Herzen, ein schönes Gefühl. Danke Gott, dass du uns auch ein schönes Gefühl schenkst. Danke, dass wir heute Abend mal feiern, das ist ein schönes Gefühl. Ich spüre das, dass Christus für mich gestorben ist, dass sein Blut mich reingewaschen hat von aller Schuld. Das Abendmahl kann ein richtig schönes Gefühl sein. Aber wie oft ist unser Leben so, dass es sich nicht so schön anfühlt? Und wie oft habe ich es erlebt, dass ich mir bewusst entscheiden musste gegen den Zweifel. Bewusst mich erinnern musste an das, was ich doch erkannt habe in Christus, als er am Kreuz für uns starb. Dass dieser Gott mich wirklich lieben muss, wenn er seinen Sohn Christus Mensch werden ließ und für uns sterben ließ. Ich vertraue darauf. Für mich heißt Glaube nicht schönes Gefühl. Wenn es da ist, ist das wunderschön. Für mich heißt es zu wissen und festzuhalten, gegen mein Gefühl auch, gegen die Zweifel, gegen das Versagen und Verzweifeln, das oft nach mir greift, gegen die Not, die ich manchmal miterleben muss, wenn Menschen krank sind, wenn sie sterben, wenn sie ein fürchterliches Schicksal erleiden und ich Gott nicht mehr verstehe. Und dann festzuhalten daran. Nein, ich aber will weiter vertrauen. Ich verstehe dich gerade nicht, Gott, aber ich will. Und ich werde nicht loslassen. Und ich bete, dass ich das auch durchhalte, selbst vielleicht mal in den Zeiten, wo es auch um mich vielleicht schlecht stehen wird. Glaube ist kein schönes Gefühl. Glaube ist eine Entscheidung. Es gibt viele, die euch was anderes erzählen. Ich nicht. Und ich bin auch froh, dass ich das so erzählen kann. Denn wenn Glaube ein schönes Gefühl nur wäre, mein lieber Freund, wie oft würden wir Schiffbruch erleiden? Was nimmst du mit? Ich spüre dich gerade nicht, Gott. Aber ich entscheide mich heute, mich an deine Güte zu erinnern. Vielleicht sitzt jemand unter uns oder im Stream, muss das ganz bewusst so für sich sagen. Ich spüre dich gerade nicht, Gott, aber ich entscheide mich. Und die Herausforderung für uns alle, auch die, die wir vielleicht das gerade nicht sagen können, such das ehrliche Gespräch mit Gott, oder? Ist doch gut. Klage ihm, was dich belastet. Ich bin mir sicher, dass die allermeisten auch irgendetwas mit sich tragen, was sie eigentlich belastet. Mach da keinen Bogen drum, schau es an, sprich mit Gott darüber und nimm ihn mutig beim Wort. Und dann kommt das trotzdem. Ich will vertrauen. Vertrauen auf Gottes unerschütterliche Liebe. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus, du weißt, wer gerade in Zweifeln steckt. Du weißt, wer gerade in seinem Herzen sagt, ich spüre nichts von diesem Gott. Ich spüre nichts von Jesus, mit dem ich doch mal ganze Sache gemacht habe und ich gehe gerade durch Zeiten, die echt schwer sind. Und ich verstehe dich, Gott, auch nicht. Ich verstehe dich, Jesus, nicht. Hilf, dass wir ehrlich werden vor dir. Wir dürfen das. Jesus, du hast uns das vorgemacht. David hat uns das vorgemacht. Wir dürfen ehrlich werden. Wir haben einen himmlischen Vater, der uns lieb hat und der uns anschaut und sich sehnt danach, dass wir vor ihm ehrlich werden. Und ich möchte ehrlich werden vor dir und ich danke dir dafür, dass ich weiß, dass ich das darf. Und ich bete, dass du uns hilfst, selbst in schlimmsten Zeiten, wo wir uns ganz verlassen fühlen, nicht loszulassen, das, was wir doch erkannt und gelernt haben, dass du ein Gott bist, der treu ist. Dass du ein Herr und Heiland bist, Jesus, der am Kreuz für uns gestorben bist. Du hast deine Liebe uns bewiesen. Und das gilt selbst da, wo wir in Zweifel und Not feststecken. Ich bete, dass nicht nur ich, sondern alle, die heute das hören, das einmal können, wenn ich jetzt dann da, wo in ihrem Leben es schwer wird, festzuhalten an deiner Liebe und an deiner Treue und uns dafür zu entscheiden, auch wenn wir dich vielleicht gerade nicht verstehen, Herr. Danke dafür. Amen.